Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um die Frage, ob Ermittlungsbehörden etwa durch Abnahme von Fingerabdrücken oder sonstige Maßnahmen Smartphones und Tablets entsperren können und damit auf die dort gespeicherten Daten zuzugreifen. Und ich habe mir zu dem Thema einen tollen Gast eingeladen, der sich da wahnsinnig gut auskennt, nämlich meinen lieben Partner Dr. Matthias Jerzyk. Lieber Matti, schön, dass du wieder da bist.
Danke, Christian. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Dass natürlich Smartphones insbesondere von besonderem Interesse von Ermittlungsbehörden ist, kennen wir aus vielen Wirtschaftsstrafverfahren. Aber wo ist denn jetzt eigentlich das Problem?
Ja, das Problem liegt im Detail. Es gibt in unserer Strafprozessordnung keine explizite Regelung, die diesen Fall, also das Entschlüsseln von Smartphones beispielsweise oder anderen informationstechnischen Geräten, gegen den Willen des Beschuldigten oder des Betroffenen der Maßnahme regelt.
Was gibt es denn für Entschlüsselungstechniken? Die sind ja nicht erfasst, aber was gibt es da für Möglichkeiten? Kennen wir alle, aber vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz beschreiben.
Ja, also Smartphones beispielsweise, aber auch Tablets haben biometrische Schutzmaßnahmen in der Regel, also serienmäßige Schutzmaßnahmen wie den Fingerabdruckscan, den Iris-Scan oder das Gesicht, den Gesichtsscanner oder auch eine Erstellung eines Venenbilds. Man kennt diese Begriffe wie zum Beispiel Face ID, um ein Smartphone zu entschlüsseln und auch damit zahlen zu können. Das geht eben mit dem Fingerabdruck. Das sind diese biometrischen Verschlüsselungssysteme, die eingesetzt wurden früher. Das ist noch der alte Weg, nutzte man dafür PIN-Codes.
Okay, das heißt, wo ist jetzt sozusagen die Herausforderung? Also wenn ich einen PIN-Code habe, dass man den Beschuldigten zwingt, seinen PIN-Code rauszugeben, das wird meistens nicht klappen. Aber natürlich, die Finger sind irgendwie verfügbar möglicherweise im Rahmen von einer ermittlungsdienstlichen Maßnahme oder erkennungsdienstlichen Maßnahme. Die Augen sind sozusagen auch da. Aber wie mache ich es jetzt praktisch und rechtlich?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also was die Herausgabe des PIN-Codes angeht, es gibt das Prinzip nemo tenetur cum ipsum accusare, also ich muss mich nicht selbst belasten. Bedeutet, wenn ich von Ermittlern gefragt habe, wie ist der PIN-Code, kann ich schweigen, wenn ich einfach Angst habe, mich zu belasten. Aber ich sitze da und Hände und Gesicht sind vorhanden, wie du richtig sagst. Was hält jetzt einen Ermittler davon ab, das Smartphone zu nehmen und einfach vor mein Gesicht zu halten oder mir den Finger zu nehmen und auf mein Smartphone zu drücken, um es eben zu entsperren?
Also mit Gewalt.
Genau, mit Gewalt. Und das ist, wie gesagt, Stand jetzt nicht geregelt. Die Befugnisnorm, die dafür herangezogen wird, ist die für die sogenannte ED-Behandlung, das heißt erkennungsdienstliche Behandlung, herangezogen wird, eine sehr alte Norm, und zwar die vorsieht, dass die Polizeibehörden dazu ermächtigt sind, den Finger zu nehmen und damit Fingerabdrücke zu erstellen für die Kartei oder eben auch Lichtbilder, wie es im Gesetz heißt, also Fotos zu machen, ebenfalls für die klassische Polizeikartei, die damals, als sich der Gesetzgeber das ausgedacht hat, dafür da war, dass man zum späteren Zeitpunkt diese Karteien nebeneinander hält und sieht, oh, diese Fingerabdrücke sind ja ähnlich. Das muss ja der Täter sein.
Warum ist das dann?
Das ist der Paragraph 81b Strafprozessordnung.
Das wird auf 81b gestürzt. Ist das in der Rechtsprechung, also gibt es dazu sozusagen schon ausführlich Rechtsprechung oder wie wird das von der Rechtsprechung behandelt, das Thema?
Nun, wirklich sehr spannend, weil umstritten. Es gibt da verschiedene sozusagen Stimmen, insbesondere aus der Rechtsprechung, aber auch aus der Literatur. Von beiden Seiten wird das auf jeden Fall betrachtet mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Na klar, die Literatur, gerade aus der Verteidigerperspektive, sieht das sehr kritisch, denn grundsätzlich gilt der Gesetzesvorbehalt. Das bedeutet, der Staat bedarf für jedes Handeln einer Ermächtigungsnorm. Und wenn ich jetzt sage, im Staat ist es sozusagen gestattet, in Form dann der Ermittler, Fingerabdrücke zu nehmen, dann für nur einen gewissen Zweck. Und zwar, natürlich der Zweck ist die Strafverfolgung, aber eben diese Fingerabdrücke zu verwenden als Fingerabdruck an sich. Gleiches gilt fürs Lichtbild. Kritisch ist es daran, dass ja eben nicht nur der Finger genommen wird für die Entsperrung und dann lassen wir es dabei, sondern der Sinn und Zweck dahinter ist, ja, Finger nehmen aufs Smartphone, entsperren oder vors Gesicht halten, eben auf die auf dem Gerät befindlichen Daten zu gelangen. Und also diese auf der informationstechnischen Gerät befindlichen Informationen. Und dafür, weil das ein eigenes Grundrecht betrifft, und zwar das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, bedarf es, so die herrschende Meinung in der Literatur, die ich genauso sehe, einer eigenen Befugnisnorm.
Das wäre jetzt die Literaturmeinung, aber die Rechtsprechung sitzt ja anders, ne?
Ja, die jüngste Entscheidung zu dieser Konstellation ist die des Landgerichts Ravensburg vom 14. Februar letzten Jahres. Die verlinken wir auch in den Shownotes. Da hatte das Landgericht Ravensburg einen solchen Fall zu entscheiden, in dem bei einem Beschuldigten zu Hause durchsucht wurde. Da wurde das Smartphone gefunden. Aha, interessantes Gerät. Was sind da für Daten drauf? Das war mit dem Fingerabdrucksensor gesperrt. Man hat den Finger des Beschuldigten genommen, draufgehalten, entsperrt und konnte so an die Daten kommen, die natürlich auch gegen den Beschuldigten in diesem Verfahren genutzt wurden. Und die haben das wie folgt gelöst. Die haben sich mit dieser Frage, die auch durchaus von anderen Gerichten schon mal thematisiert wurde, darf ich überhaupt diese Befugnisnorm, die ID-Behandlung, Abnahme von Fingerabdrücken, verwenden, um sozusagen auf die Daten des Smartphones zu kommen? Und da kann man sagen, erstmal positiv, eben gesagt, der Datenzugriff an sich ist von dieser Norm nicht gedeckt. Was sie durchaus deckt, ist, diesen Fingerabdruck zu nehmen, um das Gerät zu entschlüsseln.
Das heißt, das Gerät ist jetzt entsperrt. Wie kann ich jetzt, oder welche Rechtsgrundlage soll jetzt dafür herangezogen werden, um auch die Daten zuzugreifen?
Ja, das finde ich ist interessant. Also das LG Ravensburg hat dann gesagt, nun ja, zum Entsperren reicht die Norm aus, weiter geht's nicht, aber das sei ja kein Problem. Es gäbe ja noch andere Befugnisnormen, zum Beispiel die Generalklausel der Strafprozessordnung oder den Paragraphen 110 Strafprozessordnung, der, wenn man sich den anschaut, die Durchsicht von Papieren des Beschuldigten, ja, aber auch Daten nach herrschender Meinung gestattet und hat dann gesagt, das geht ja auch. Deswegen, ja, die Norm, ID-Behandlung reicht nicht, aber wir nehmen einfach eine andere. Für diesen zweiten Schritt, also eine zweistufige sozusagen Durchführung der Auswertung der Daten, das ist zulässig. Und da haben sie sich auf diesen klassischen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nochmal gestützt und sagt, ja, es muss natürlich mal verhältnismäßig sein, jedes staatliche Handeln muss verhältnismäßig sein und haben das bejaht mit der Begründung, ja, das staatliche Strafverfolgungsinteresse ist von großer Wichtigkeit, das ist es auch. Und der Eingriff in das Rechtsgut hier, das haben Sie auch thematisiert, Rechtsgut, Recht auf informationelle Selbstbestimmung wiegt hier nicht so hoch, folglich sei dieser Zugriff gerechtfertigt.
Wie ist es denn dann im Detail? Also man muss ja irgendwie zugreifen können. Jetzt, wenn der Beschuldigte seine Augen zumacht, was passiert
dann? Das wird dann richtig spannend. Ne? Geht diese Befugnis sozusagen des Entsperrens, ja, so weit, dass ich ihn, also in dem Fall, ja, den Finger darf ich nehmen und draufhalten, aber da darf ich ihm auch die Augenlider zwanghaft aufhalten, ne? Und dass er und in den Kopf gerade rückt, dass er da reinguckt ins Smartphone, damit das entschlüsselt wird. Also diesen Fall, den ist mir nicht bekannt, dass tatsächlich mal diese Face-ID-Entschlüsselung Gegenstand einer gerichtlichen Entscheidung war, kommt bestimmt noch, ne? Weil auch technischer Fortschritt, Fingerabdrucksensor, der ist immer seltener verbaut, aber häufig eben die Kameras, die das Gesicht scannen. Das finde ich wirklich spannend.
Ich meine, im Prinzip muss ich da ja mitwirken. Also, dass man das sozusagen erzwingt, ist ja extrem schwierig, oder?
Ja, stellt sich mir auch praktisch sehr schwierig vor.
Also, natürlich alles, aber da muss man schon rohe Gewalt nutzen.
Ja.
Wenn sich der Beschuldigte wehrt.
Ja. Wenn er sich wehrt, dann kann das schon ziemlich rabiat werden.
Aber das eigentlich müsste man dann raten, zum guten alten PIN zurückzugehen, wenn man nicht möchte, dass jemand...
Also, das muss man wirklich sagen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, dass kein...
Nicht, dass wir sowas unterstützen würden, aber...
Nee, der nutzt aber den alten klassischen PIN, weil das sagt eben die Selbstbelastungsfreiheit. Die schützt nicht vor Zwang. Das heißt, die schützt nicht davor, dass ich mich selbst sozusagen inkriminiere durch meine Bewegung, Handlung etc., aber durch die Selbstbelastung in Form einer Aussage. Also die Aussage ist, ich gebe den PIN oder ich gestehe oder ich teile den Sachverhalt. Das muss ich nicht, aber ich muss eben gewisse Maßnahmen, eben wie das auch mal einmal mein Finger nimmt und draufhält, die muss ich dulden.
Das ist natürlich spannend. Also, wenn ich es richtig verstehe, gibt es dazu ja gar keine höchstrichterliche Rechtsprechung, schon gar keine verfassungsgerichtliche Rechtsprechung. Also es würde mich ja schon mal interessieren, was ein Verfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zu so einem Thema sagen würde.
Ja, definitiv. Das ist interessant, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Wie gesagt, wo es doch bei der Literatur, aber auch bei Staatsanwälten, die sich auch mit diesem Thema befassen, die das auch teils kritisch sehen, wenn sie sagen, es geht, aber viele Stimmen, da sind sich viele einig, sagen, der Gesetzgeber ist gefordert. Das muss mal geregelt werden. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Sag mal, es gibt welche Stimmen, die sich dafür aussprechen, man muss einfach nur diese Norm, diesen 81b, ein bisschen erweitern und das explizitere nennen. Andere sagen, nein, das funktioniert nicht. Würde ich mich sozusagen auch anschließen, weil wir einen Widerspruch im Gesetz haben. Wenn wir mal ein paar Paragraphen weiterschauen, da gibt es die sogenannte Online-Durchsuchung, 100b Strafprozessordnung, die erlaubt den Zugriff auf informationstechnische Geräte, den heimlichen Zugriff, nur unter sehr strengen Bedingungen und Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen. Wie nicht nur den bloßen Anfangsverdacht, sondern eben auch eine gewisse schwere Straftat, die im Katalog aufgelistet ist. Und es enthält eine Subsidiaritätsklausel. Das heißt, nur wenn es nicht anders geht. Also wenn ich heimlich nicht auf einen Laptop zugreifen kann, weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind, weil die Tat nicht schwer wiegt, aber ich bei einem einfachen Hausfriedensbruch oder bei einer Unfallflucht, dann darf ich zwangsweise das Handy vors Gesicht halten, die Augen aufhalten und Fingerabdrücke nehmen, um das Handy zu entschlüsseln. Das funktioniert, wenn ich das ein Widerspruch und der muss aufgelöst werden.
Gut, natürlich, wenn man jetzt mal einen Vergleich zieht mit normalen EDV-Geräten, also ein Laptop darf ich auch mitnehmen und mir angucken und da darf ich mich auch einloggen als Ermittlungsbehörde, ja. Also irgendwie muss es wahrscheinlich auch gehen, ja, weil es natürlich heutzutage in der modernen Welt ist es eben Kommunikationsmittel, was ja auch häufig genutzt wird und dann besteht einfach rechtsstaatlich das Bedürfnis, auf sowas zuzugreifen. Aber natürlich die aktuelle gesetzliche Situation gibt es ja eigentlich, wenn man das jetzt mal genau betrachtet, nicht her. Es ist halt wieder so eine ganz pragmatische Rechtsprechung, so nach dem Motto, es muss halt irgendwie gehen, dann frickeln wir es halt irgendwo drunter. Aber ich glaube, befriedigend ist es nicht.
Absolut unbefriedigend. Da sieht man wieder, dass der technologische Fortschritt geht schnell voran. Die gesetzgeberische Entwicklung und die sozusagen Rechtsfortbildung, die hinkt hinterher. Das ist wieder ein klassisches Beispiel dafür. Nochmal damals, als der Gesetzgeber sich diese Norm überlegt hat, mit der ED-Behandlung, hat er nicht erkennen können, dass wir in ein paar Jahren mit Smartphones rumlaufen, deren Zugriff möglich ist, wenn wir es vor unser Gesicht halten oder wenn wir den Finger drauflegen.
Sind wir ehrlich, wenn der Gesetzgebungsprozess, wenn es ein geben sollte, mal abgeschlossen ist, gibt es wieder schon was Neues. Ja, es muss ja dann schon sehr dynamisch sein. Und der Trend geht ja zu wahrscheinlich irgendwelchen körperlichen Einbau-Devices, dann wird es ja nochmal ganz anders. Aber wahrscheinlich ist dann sowieso alles auf Zugriff eingerichtet.
So sieht's aus.
Big Brother is watching you.
Oh ja.
Ja, aber ich finde es ein super spannendes Thema und es ist auch sehr, sehr praxisrelevant. Und deswegen gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Vielen Dank.
Danke dir auch, Christian.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nähere Informationen dazu wollen oder Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Die Kontaktdetails verlinken wir in den Shownotes, ebenso wie die Entscheidungen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.